Das ist Claudia Ackli und das ist der Podcast Natur und die Stadt.
Sehr wissen, ich bin sehr froh, dass Sie noch mal da sind. Wir haben ja vor kurzem ein Gespräch gehabt miteinander zum Thema Schwammstadt in Winterthur. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich würde da noch gerne ein bisschen in die Tiefe gehen, vielleicht von Ihnen persönlich noch ein bisschen mehr über Winterthur und Ihre Aktivitäten erfahren. Und habe Sie darum jetzt gerade noch mal eingeladen.
Danke
das
vielmals.
Gefäß heisst in Resonanz. Und das heisst, ich gehe so ein bisschen in Resonanz halt dann mit meinen Interviewpartnern. Und ich habe vorher auch auf Social Media eine Frage gepostet und die hat geheissen, so vieles ist versiegelt, stört Sie das oder ist das einfach Stadt? Also wir werden wieder ein bisschen über Versiegelung, aber nicht ausschließlich über Versiegelung bzw. Entsiegelung reden. Es hat darauf nicht so wahnsinnig viele Reaktionen gegeben. So eine Person hat gefunden, es ist eigentlich eine Bringschuld, die wir haben gegenüber von der Natur, dass wir mehr entsiegeln. Und jemand anderes hat geschrieben, das hänge ja sehr wahrscheinlich mit dem Bevölkerungswachstum zusammen, dass wir so versiegeln und da sind wir eigentlich ein bisschen selber schuld. Was meinen Sie dazu? Können Sie mit diesen beiden Aussagen irgendetwas anfangen?
Ja, also wenn man es bezieht jetzt auf Winterthur, wenn man das ganze Gebiet von der Stadtgemeinde Winterthur anschaut, dann macht Versiegelung eigentlich nur einen geringen Anteil aus. Jetzt von der ganzen Stadt Winterthur sind 40% vom Stadtgebiet sind Wald, 25% ist Landwirtschaftsgebiet und nur 34% ist überhaupt der Siedlungsraum. Und wenn man jetzt in den Siedlungsraum hineinschaut, dann machen Gebäude 19% aus und Strassen 33%. Das heisst, fast 48% vom Siedlungsraum sind unversiegelt. Entsiegelungen sind punktuell sicher wirksam, aber sie sind flächenmässig von geringer Bedeutung. Die vorhandenen Grünflächen hätten eigentlich ein riesiges Potenzial für Biodiversitätsförderung und darauf müssen wir aufbauen. Die Innenverdichtung von der Städte, das setzt Grünräume natürlich schon nochmal unter Druck. Aber ich glaube, dort ist es einfach wichtig, dass wir auch in der Stadtentwicklung immer das Gleichgewicht dann haben zwischen Baumassen und Freiräumen. Das ist aus verschiedenen Aspekten, nicht nur für Biodiversitätsförderung, für Klimaanpassung, für Naherholung und so weiter, sind das ganz wichtige Aspekte. Und ich glaube, die Stadtentwicklung hat dort auch das Augenmerk drauf.
Also das finde ich als eine interessante Zahl, hätte ich nie damit gerechnet. Ist Winterthur vergleichbar mit anderen Städten oder ist Winterthur speziell, weil es ist ja eigentlich eine tolle Industriestadt, wo jetzt auch langsam natürlich die Industrieflächen hat, davon ganz anders nutzen, umnutzen. Aber hat es wegen dem also ein bisschen mehr noch Grünflächen? Also ich meine jetzt im inneren Teil von der Stadt.
Im Siedlungsraum. Ich kann mir sagen, also Winterthur ist die waldreichste Stadt von der Schweiz. Es ist auch die grösste Landwirtschaftsgemeinde im Kanton Zürich. Und es ist insofern ein bisschen speziell, als wir keine Agglomeration haben in Winterthur. Winterthur hat einen Grüngürtel um den Siedlungsraum herum, was natürlich sehr wertvoll ist für die Bevölkerung, für die Naherholung. Oder? Man ist sehr schnell im Grünen, man ist sehr schnell im Wald und hat nicht sagen wir, die Agglomerationen, die Siedlungsbrei raus in die Landschaft. Oder? Das macht Winterthur vielleicht schon ein bisschen speziell. Aber natürlich haben wir im Inneren auch den Druck, Winterthur wächst sehr schnell, die Bevölkerung ist sehr schnell jetzt gewachsen von 85.000 auf über 120.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Und das hat natürlich schon Auswirkungen auf Grünräume.
Wir haben ja im Zusammenhang mit der Schwammstadt darüber geredet, oder? Und die Schwammstadt macht es wirklich nötig, dass Flächen eigentlich entsiegelt sind, damit das Wasser absickern kann. Entsteht denn durch das nicht auch noch vielleicht ein bisschen mehr Tempo, dann doch noch weiter zu gehen, auch wenn, sagen wir, das Verhältnis von Grün und Siedlungsfläche bei Ihnen noch relativ gut aufgestellt ist, also gut ist?
Doch, also, die Massnahmen, die Schwammstadtmassnahmen, Klimaanpassungsmassnahmen, die helfen sicher nochmal auch, den Druck auf Grünräume ein bisschen zu reduzieren, weil man braucht einfach auch die Flächen, wo das Wasser kann versickern, dass der Boden das kann aufnehmen und bei grosser Hitze auch wieder, abgeben. Also, das hilft, auch beispielsweise das Thema Unterbauung. Wenn Sie Flächen überall in der Stadt haben, die unterbaut sind, in Tiefgaragen, dann haben Sie dort natürlich auch Nicht nur in Bezug auf Biodiversität und Baumpflanzmöglichkeit, sondern auch in Bezug auf Schwammstadtmaßnahmen haben sie natürlich ein Problem. Und von dort her ist es eben zu Winterthur sehr schön. Wir haben ja auch schon darüber geredet, dass man Schwammstadt und Biodiversität eigentlich zusammenbringt.
Genau, also das, also sie schaffen ja eigentlich, es hat ja wie einen mehrfachen Nutzen, wenn man entsiegelt, oder? Das eine ist das Wasser versickern, das andere ist es schlicht und ergreifend gemütlicher, wenn man einen Grünraum ums Haus herum hat. Es kühlt, wie sie vorher gerade gesagt haben. Aber ich denke, gerade, was der, sozusagen, der Erholungswert von der Umgebung, sogar von der unmittelbaren Umgebung auch betrifft, ist halt einfach mit einem Baum oder mit Hecken oder mit Blumen oder was sonst denn auch immer, wirklich sehr viel angenehmer für die Leute, die in der Stadt wohnen.
Wenn man die Leute fragt, wie ist Lebensqualität ihrer Stadt? Und wenn sie dann sagen, und das ist Winterthur, ist Winterthur, gehört wirklich auch zu den, sagen wir, zu den guten Beispielen im Sinne von, dass die Bevölkerung sagt, wir haben eine hohe Lebensqualität in Winterthur. Und wenn man dann fragt, ja, was macht denn die Lebensqualität aus? Dann kommt fast immer an erster oder zweiter Stelle können die Grünräume. Man ist schnell im Grünen, der Wald rundherum. Also das Grüne ist etwas, was die Lebensqualität eindeutig beeinflusst, positiv beeinflusst. Also das, da gibt's auch viele Studien dazu. Das ist psychologisch auch erklärbar. Aber es ist eben auch empirisch zeigt sich, dass die Leute immer sehr schnell bei den Grünräumen sind. Das ist Lebensqualität.
Und haben Sie denn das Gefühl, dass Ihre Stadt und Mitbewohnerinnen, ich glaube, Sie haben das letzte Mal sogar im Podcast schon angedeutet, dass Sie da wirklich motiviert sind, mitzuhelfen? Also das, oder sagen wir mal, eine Vorstufe davon, über das haben Sie da geredet im Podcast im letzten, ist, dass Sie eigentlich offen sind, sagen wir zum Beispiel für Stadtwildnis. Aber wenn Sie dann noch etwas würden wollen machen, dann ging es ein Stückchen weiter. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel würden wollen in Ihrem Hinterhof eine Fläche entsiegeln, spüren Sie Bereitschaft von der Bevölkerung, das zu machen?
Hier ist sicher da, bei den Entsiegelungen ist es tatsächlich ja so, dass wir mit den Asphaltknackerinnen auch eine Partnerorganisation haben, wo die Leute unterstützt, auch bei den Entsiegelungen. Das gibt's. Es ist jetzt nicht die ganz grosse Masse, aber es zeigt, wenn wir mit Freiwilligen so Naturgartenführungen machen, dass wir eigentlich immer den grössten Zulauf haben. Das ist das grösste Interesse, wenn man mit Leuten Gartenführungen machen könnte durch Naturgärten. Das interessiert die Leute. Das wollen sie wissen, wie das funktioniert. Und sie wollen auch wissen, kann ich bei mir selber etwas machen? Also da spüren wir schon recht eine grosse Bereitschaft auch, etwas zu machen.
Also im Grunde genommen kann man sagen, sind das ja die Leute zumindest, die bei Ihnen an die Führung kommen, sind Leute, die eigentlich sagen, wir wollen eigentlich möglichst eine wohnliche grüne Stadt haben. Und dann Entsiegelung ist Ihnen, könnte Ihnen vielleicht der Dorn im Auge sein. Und vielleicht würden Sie auch irgendwann mit der Zeit davon merken, da ist ja etwas versiegelt, was gar nicht müsste sein. Also ein Parkplatz zum Beispiel.
Also mit dem revidierten Planungs- und Baugesetz vom Kanton Zürich ist es ja sowieso so, dass man bei Neu- und Umbauten die Versiegelung möglichst gering zu halten ist. Also unnötige Versiegelungen, da haben Behörden auch die Möglichkeit zu sagen, das ist nicht mehr erlaubt. Also es braucht einfach einen gewissen Anteil an Grünfläche. Und jetzt mit dem revidierten Gesetz können wir sogar sagen, ein gewisser Anteil muss auch ökologisch wertvoll sein. Also Sie können nicht, selbst wenn Sie das wettet, was ich niemandem würde empfehlen, was auch nicht sinnvoll wäre, aber selbst wenn Sie jetzt wettet, den ganzen Garten asphaltieren, damit Sie nicht einmal im Jahr mit dem Kärcher drüber können, das dürften Sie gar nicht. Das ist nicht möglich. Und da haben wir
Ist
eben
das
die Möglichkeiten.
exklusiv so in Ihrem Kanton oder ist es in anderen auch so?
Ich weiß das gar nicht, ehrlich gesagt. Die klimaangepasste Siedlungsentwicklung, der Paragraph 238a vom Planungs- und Baugesetz, der ist jetzt bei uns im Kanton Zürich seit dem 1. Dezember 2024 in Kraft, und wird jetzt auch sukzessive umgesetzt. Die Stadt Zürich hat sehr schnell, hat sie auch, ein kleines Regelwerk erstellt, wo sie sagen, wie ist die umzusetzen, und die Stadt Winterthur hat das bis jetzt einfach fallweise gemacht und ist jetzt auch dran, so ein Regelwerk zu erstellen. Aber wie sie anderen Kantonen aussieht, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Das ist zum Teil auch anders gelöst über Grünflächenziffern oder minimale Anteil von Grünräumen. bezogen auf Parzellen oder bezogen auf die unbewohnte Fläche. Also ich glaube, da gibt es verschiedene Modelle. Und es ist natürlich schon so, in den grossen Städten haben sie natürlich den Druck, einfach durch die Hitzeinseln, durch den Effekt von den Hitzeinseln, haben sie natürlich den Druck auch, etwas zu machen, damit das Klima in der Stadt einfach nicht unerträglich heiß wird. In den Sommermonaten.
Und darum kommen wir jetzt da vielleicht noch mal ganz kurz aufs Thema Brachen, Industriegelände und so zurück. Oder Basel hat eine ganz dichte alte historische Innenstadt, das ist das Gleiche in Bern, das gibt es in Zürich in anderer Form auch. Aber sie haben plötzlich irgendwann ein Stück Sulzer-Areal und so, das ist wie ein bisschen, wie es schnauft ein bisschen mehr, habe ich das Gefühl, wenn ich dort bin.
Also für die Biodiversität natürlich gut ist Strukturvielfalt. Das gilt ganz allgemein. Das gilt im Kulturland, das gilt im Wald, das gilt auch im Siedlungsraum. Je mehr unterschiedliche Strukturen Sie haben, das können Bahngleise sein, das können Baubrachen sein, das können Flachdächer sein, das können Parkanlagen sein und so weiter. Einfach je größer die Strukturvielfalt ist, desto mehr Nischen bietet den Siedlungsraum für Tier und Pflanzen. Und es ist schon so, wie Sie sagen, wenn Sie Industrieareal haben, wo Sie Restflächen haben, dann nachher haben Sie Strukturvielfalt und dann hilft das natürlich. Jetzt ist es einfach so, dass in die Industriezone, dass Sie häufig können, die Industriebauten bis praktisch an Parzellengrenzen rausbauen. Das heißt, Sie haben dort eigentlich gar nicht mehr viel Grünräume. Und umso wichtiger ist es eben, dass auch in die Industriezone die verbleibenden Grünräume möglichst wertvoll gestaltet sind und nicht irgendwie als Schottergärten oder Schotterbeet. Weil das verstärkt auch nochmal den Hitzeinsel-Effekt. Also Industrie, Areale sind bei uns typischerweise die heissesten Gebiete,
Tatsache.
tatsächlich neben der Altstadt, Kernzone. Dort haben sie auch sehr einen hohen Grad der Versiegelung, also bis zu 100%, praktisch keine unversiegelten Flächen mehr. Und das sehen Sie auf der Wärmekarte, das sind die heißesten Orte der Stadt.
Hat er die drin auch ein großes Potenzial für Umnutzungen, oder es hat Umgestaltungen, Aufwertungen, Grünaufwertungen von solchen Arealen? Oder ist das einfach gar nicht möglich, weil die Flächen schon alle irgendwie genutzt werden, Parkplätze oder was es dann auch immer sind?
Also tatsächlich haben Also es gibt Areale, wo man hat können umnutzen. Das ist richtig Oberwinterthur, wo sehr schöne Grünräume entstanden sind, Parkanlagen, sehr schöne Umgebungsgestaltungen von Mehrfamilienhäusern, wo jetzt anstelle von den Industriebauten stehen. Das gibt's. Das ist typischerweise eher so ein bisschen im Norden, Nordosten von der Stadt. Im Süden, dort ist es halt sehr, sehr dicht schon gewesen. Und bleibt auch dicht, so wie es aussieht. Aber nichtsdestotrotz, dort, wo jetzt neue Wohngebäude entstehen, typischerweise Hochhäuser, dort achten wir auch bei der Umgebungsgestaltung, dass man dort eben einen grossen Anteil hat, von ökologisch wertvollen Flächen, so gut es halt geht. Aber das sind typischerweise auch die Gebiete, wo man in die Höhe baut und eben eigentlich nicht mehr in die Breite.
Das ist das, was Sie vorhin mit der Innenverdichtung
Ja.
gesagt haben, gell? Ja. Sie sind Leiter Ökologie. Was ist das genau für eine Funktion? Sind Sie eigentlich eher planerisch unterwegs? Oder formulieren Sie, entwickeln Sie Projekte?
Genau, wir sind typischerweise schon eher in der Planung von Biodiversitätsfördermaßnahmen sind wir tätig. Wir haben noch das Pendant draussen, das ist der Unterhalt, das ist unsere Naturschutztruppe. Das sind Kolleginnen und Kollegen, die draussen in den Naturschutzgebieten oder auch sonst in Grünräumen unterwegs sind und dort möglichst eine nachhaltige ökologische Bewirtschaftung durchführen. Wir sind eher in der Planung. Also alles, was mit Biodiversitätsförderung zu tun hat. Und da ist jetzt der Schwerpunkt die ökologische Infrastruktur. Das ist eigentlich das Planungsinstrument für Biodiversitätsförderung und den Schutz auch von der Ökosystemleistungen.
Also das ist eigentlich der Versuch, die grüne Infrastruktur auszuweiten. Ich glaube, theoretisch auf 30%.
Ja, genau. Landesweit hat die ökologische Infrastruktur einen Flächenbedarf von 30% von der Landesfläche. Im Siedlungsraum ist es jetzt 18%. Das kommt aus der Wissenschaft. Der Bundesrat hat in der Strategie Biodiversität Schweiz schon 2012 die ökologische Infrastruktur postuliert, hat dort noch keinen Flächenbedarf angegeben und hat dann die Schweizerische Akademie von der Naturwissenschaften beauftragt, mit einer Studie, die herausfinden soll, wie gross der Flächenbedarf ist in den verschiedenen Landschaften. Wald, Kulturland, Siedlungsraum. Und die Wissenschaft ist zum Schluss gekommen, dass es im Siedlungsraum 18% vom ganzen Siedlungsraum braucht, um Biodiversität können erhalten oder fördern, und die Ökosystemleistungen vor allem auch zu erhalten. Und das ist gerade in einer Stadt natürlich enorm wichtig. Kühlleistung, Beschattung, Luft, filtern, Erosionsschutz. Wir haben auch Schutzwald beispielsweise bei uns im Siedlungsraum. Also das sind lauter so Leistungen von Ökosystemen, die eigentlich nur können erhalten bleiben, wenn auch Biodiversität geschützt und gefördert wird.
Genau, also es geht um Flächen und dann geht es darum, wie gut sie die eigentlich eben aufwerten und für Biodiversität mehr oder weniger können öffnen. Und es geht aber auch ein bisschen um Bewirtschaftung von bestehenden Flächen. Und da habe ich eben das lustige Beispiel gefunden mit den Schöf als Rasenmäher, was sie ausprobieren im Winterthur. Und ich denke, das finde ich so eine interessante Idee. Hat mich interessiert, ein bisschen mehr darüber zu erfahren.
Ja, das ist lustig. Die Schöf, die haben auch sehr viel Medienecho ausgelöst, obwohl ja das eigentlich eine alte Bewirtschaftungsform ist. Und zwar haben wir angefangen in der Stadt auch Grünflächen extensiv zu beweiden mit Schöf. Das sind spezielle Schöf, die für die Landschaftspflege auch geeignet sind. Das sind kleine, leichte Schöf. Das sind so Urformen eigentlich, fast ein bisschen vom Hausschaf. Wo eben sehr geeignet sind, zum so Grünflächen quasi zu pflegen, weil sie eben eine grosse Trittschäden machen. Und die Idee, die dahinter steckt, ist einfach, die Strukturvielfalt noch mit der Pflegevielfalt zu verbinden. Oder? Wir brauchen auch eine Vielfalt von Pflegeformen. Je vielfältiger wir das machen, desto mehr Nischen gibt es eben auch da wieder, oder? Und gerade bei den Schafen, wo dann auch der Dung liegen lassen, das gibt wieder die Möglichkeit dafür, bestimmte Insektenarten oder das selektive Fressen, das gibt wieder Nischen. Auch der Tritt, oder wenn sie jetzt irgendwie auf Schulhausarealen, das haben wir, haben das Schaf im Friedhof, wir haben sie auf der Schulhausareal, wenn sie dort auch rumlaufen, sind braucht dann manchmal die gleichen Wägelchen. Dann gibt es wieder nackten Boden, es gibt wieder eine Nische für spezialisierte Arten und so weiter. Also das Mosaik, das quasi noch weiter treiben, oder? Durch so eine Vielfalt auch von Pflegeformen.
Also genau, also das ist extrem spannend, weil es eigentlich wie in so ins gleiche Horn reinbläst von eigentlich muss man mehr Wildnis haben in der Stadt. Und das ist auch ein Projekt von Ihnen. Oder? Man muss im Grunde genommen natürliche Formen finden, mit der Natur zu interagieren, fast auf allen Ebenen. Also von der Pflege, von überall, alles sollte eigentlich im Grunde genommen den Wildnisaspekt wieder ein bisschen aktualisieren in der Stadt, wo alles sonst so geordnet ist. Das sehe ich als richtig. Gehört das in Zusammenhang mit so Ihrer Stadtwildnis, wo ja ein anderes Projekt ist von Ihnen?
Genau, ja, das hat einen Zusammenhang. Im Projekt oder Programm Stadtwildnis wollen wir ja Flächen ökologisch aufwerten und mehr Naturdynamik zulassen. Das heisst, weniger Pflegeeingriff und Pflegeeingriff eigentlich beschränken auf das, was wirklich notwendig ist, zum Beispiel aus Sicherheitsgründen. Das müssen wir natürlich machen, das hat immer Vorrang in der Stadt. Aber sonst wollen wir eigentlich mehr Naturdynamik zulassen, um eben auch verschiedene Sukzessionsstadien zu haben auf verschiedenen Flächen. Und das hat eben auch einen Vorteil, dass eben dann immer spezialisierte Arten kommen und auch wieder können gehen und auf eine andere Fläche und so weiter. Auch das gehört genau in das Gleiche hinein. Ein Mosaik schaffen von sehr unterschiedlichen Lebensräumen. Nicht mit einem starren Zielbild, wie etwas muss aussehen und so pflegen, sondern eigentlich der Natur viel mehr Raum geben, um sich können entwickeln und um eben unterschiedliche Stadien auch können ausbilden.
Genau, man kann dann plötzlich nicht mehr ganz alles kontrollieren. Soll man auch nicht. Sind für Sie schon Überraschungen passiert, dass plötzlich zum Beispiel noch einmal eine Pflanze auftaucht ist, wo Sie nicht damit gerechnet hätten, oder vielleicht sogar ein Wildtier auftaucht ist? Sind Sie überrascht worden von der Natur?
Ja, es sind zwei große Überraschungen. Also große, wenn man selber ein bisschen Erfahrung hat, dann weiß man, dass das ja sehr schnell kann gehen, wenn sie Flächen ökologisch aufwerten, wenn sie jetzt ihren Garten naturnäher gestaltet, dann werden sie schon sehr schnell werden sie einen Effekt sehen. Also beispielsweise, wenn sie Karde pflanzen, die wilde Karde, dann werden sie wahrscheinlich schon innerhalb von 12 Monaten werden sie den Stieglitz, also den Distelfink, den bunten Vogel, werden sie schon im Garten haben. Das kann sehr schnell gehen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir auf einer Fläche, auf der ersten Stadtbildnisfläche, haben wir neben den verschiedenen Kleinstrukturen wie Totholz, liegend und stehend, wie Sandlinsen, Steinhaufen, haben wir eben auch noch so einzelne Pflanzen, haben wir noch gesetzt gehabt. Also einzelne Stauden einfach. Und da haben wir unter anderem die gelbe Reseda haben wir gepflanzt. Und dann haben wir schon im ersten Jahr die Reseda-Maskenbiene. Das ist eine Wildbienenart, die spezialisiert ist auf die gelbe Reseda, auf die Reseda. Und die kommt eben nur dort vor, auf dieser Pflanze. Und das hat uns schon auch wieder ein bisschen überrascht, wie schnell das es geht. Das ist, also binnen wenigen Monaten ist das wirklich so gewesen wieder. Das geht natürlich nur, wenn die Maskenbiene in der Umgebung auch irgendwo vorkommt. Aber dass sie auf dieser Fläche auftaucht ist, das ist neu gewesen. Das ist sie vorher nicht. Vorher ist das ein mehr oder weniger ansehnlicher Rasen gewesen. Einfach so ein Niemandsland. Es ist nicht genutzt worden. Man hat es einfach gemäht, weil man es immer gemäht hat. Aber es ist eigentlich, es hat eigentlich keinen Wert gehabt. Und jetzt mit deren ökologischen Aufwertung entdecken sie plötzlich Pflanzen und Tierarten, die vorher sicher nicht vorkommen sind. Das ist die eine Überraschung. Und die andere Überraschung ist, was Menschen anbelangt. Die Fläche, das ist vorher so ein bisschen eine Problemfläche gewesen, weil es sehr viel Lick drin gehabt hat. Also hat sehr viel Abfall gehabt. Die Leute haben einfach das Zeug weggeworfen und beim Vorbeilaufen. Und wir haben nach der Aufwertung haben wir eine Tafel an, ein kleines Tafel angesetzt und gesagt, Stadtwildnis, da entstehen neue Lebensräume für Pflanzen und Tiere. Und wir haben ein Kokosseil rundherum gespannt. Also nichts Aufwendiges, einfach ein paar Pföstchen und ein Kokosseil. Und das Litteringproblem ist von einem Tag auf den anderen erledigt gewesen. Wir haben keinen Abfall mehr gehabt. Die Leute respektieren das total, wenn sie sehen, da entsteht etwas für die Natur.
Ja, und vor allem, also, sie gehen dann mal zuerst überhaupt, geben dann Beachtung und schauen dann mal an. Oder? Das ist,
Ja.
da könnte ja etwas sein, was ich ja gar noch nicht wusste, dass es das so gibt. Das finde ich eine total schöne Form von Neugier.
Ja.
Ich habe eben gesehen, dass Sie auch Co-Präsidentin von der Naturforschenden Gesellschaft in Winterthur. Und ich habe einmal gehört, dass es, glaube ich, 1000 Mitglieder hat. Ich finde das wahnsinnig viel. Und habe mich dann auch gefragt, oder, ob die Menschen, wo dann gehen sehr wahrscheinlich kartografieren, also gehen schauen, was jetzt wo wie wächst, dass das natürlich eine totale Ressource ist eigentlich für eine Stadt oder auch für ihre Abteilung. Ist das so? Sehe ich das richtig?
Absolut, absolut. Genau, die Naturwissenschaft der Gesellschaft Winterthur ist eine Sektion oder Regionalgesellschaft von der Schweizerischen Akademie von der Naturwissenschaften, wo ja auch das Forum Biodiversität ja dort beheimatet. Also Biodiversität hat auch in der SCNAT oder eben Schweizerische Akademie von der Naturwissenschaften sehr einen hohen Stellenwert und es hat es auch bei uns in der Gesellschaft. Wir haben zum Beispiel jetzt werden im Herbst erste Biodiversitätskongress durchführen, zu Winterthur. Es wird ein Escape Room geben zum Thema Biodiversität, also wo man gezielt auch Jüngere ansprechen. Und wie Sie gesagt haben, es sind über 1000 Mitglieder. Das ist eben die grösste Regionalgesellschaft von der SCNA. Und aus der NGW heraus haben wir das Projekt Winterscout lanciert. Das ist ein Citizen Science Projekt, wo Freiwillige könnt mit Hilfe von einer App mit künstlicher Intelligenz könnt Pflanzen kartieren, Pflanzen bestimmen und wir können Daten über. Und mittlerweile haben wir über 300 registrierte Winterscouts, die da also mitmachen. Und wir haben etwa 15.000 Funde in Winterthur. Ich glaube, das hat es wirklich noch nie gegeben, dass wir so viele Pflanzenfunde in der Stadt gehabt haben. Und tatsächlich haben wir die Daten auch schon können brauchen, zum Beispiel im Rahmen von Baubewilligungsprozess, wo wir gesehen haben, auf dieser Parzelle kommen Orchideen vor, geschützte Pflanzenarten. Und dann haben können noch Abklärungen vornehmen und gesehen haben, tatsächlich, die kommen dort vor. Und dann muss man auch Schutzmaßnahmen Treffen vorgesehen. Das ist auch dank der Winterscout-Daten so möglich gewesen.
Ich habe vor kurzem auch so eine wunderschöne Meldung gelesen in einer Zeitung. In Basel gibt da einen Verein, wie heisst das? Florarbeiter Basel heissen die. Das ist auch ein Verein, der geht kartieren oder geht sicher mal schauen. Und die haben vor kurzem den sogenannten Wasserehrenpreis gefunden. Das ist ein Blümchen, ganz ein schönes Blümchen, das in der Mitte noch so ein bisschen rote Zeichnung hat, in den Blüten innen. Und die hat man seit 1913 nicht mehr gesichtet in Basel. Also, es ist in Allersheim gefunden worden, in der Umgebung von Basel. Und das ist natürlich wahnsinnig, oder? Das ist so wie eine, wie soll ich sagen, ein Pokal, oder? Wenn so ein Blümchen plötzlich wieder rum. Also, das völlig unerwartet.
Ja. Da haben wir zu Winterthur auch, wir haben auch ein paar Sachen gefunden, die wir gestaunt haben. Wir haben ja dann alle Funde, die wir ja auf der Karte zeigen. Also ziemlich, nicht gerade Echtzeit, aber ziemlich zeitnah, die wir alle Funde, die wir auf der Karte zeigen. Ist jetzt übrigens auch gerade eine kleine Klammerbemerkung. Im Gewerbemuseum Winterthur ist eine Ausstellung, Neue Wildnis heisst sie. Und dort wird die Karte auch gezeigt. Man kann dann dort vom Touchscreen kann man schauen, wo was wächst. Und das gehört ein bisschen zu dem Citizen Science Projekt, dass man Daten dann auch wieder zur Verfügung stellt. Wir haben neben der, also die ganz seltene Art, also gelbe Frauenschuhe zum Beispiel, wo wir zur Winterthur auch vorgekommen haben, die zeigen wir nicht auf der Karte. Das halten wir für ein bisschen zu riskant. Aber sonst sind wir recht, also sonst zeigen wir eigentlich alles. Nicht immer zur Freude auch von den Naturschützern, die gern hätten, dass man das ein bisschen in der Hinterhand behalten. Aber wir finden eben, gerade in Stadtnähe ist es wichtig, dass die Leute auch die Naturwerte kennen, schätzen und respektieren.
Und geniessen können.
Und geniessen, genau. Und wir glauben jetzt nicht, dass da ein exorbitanter Blümli-Tourismus stattfinden wird, sondern dass die Leute einfach vielleicht noch ein bisschen mit offenen Augen durch die Stadt gehen. Und wir haben jetzt auch Moos, wo wir kartieren, so mit der gleichen App. Wir haben Pilze und wir haben Flechten. Und das hat es, glaube ich, wirklich noch nie gegeben, dass man so viele Daten über die Flora und über Pilze und Flechten von Winterthur haben. Das ist wirklich, ich glaube, das ist wirklich einzigartig. Und das Projekt ist jetzt auch Teil von Schweiz Forst. Das ist eine Plattform für Citizen Science Projekt. Läuft sehr gut. Wir haben auch einen guten Austausch mit dem Hersteller von der App. Ist alles kostenlos. Wir haben keinen Verein, man muss nicht Mitglied sein. Das gehört ein bisschen zu diesen Citizen Science Projekten, dass sie eben sehr niederschwellig sind, oder? Es keine grosse Einstiegshürde. Alle können mitmachen. Es braucht nur eine App, die nichts kostet. Und sonst muss man nichts. Man muss nichts ausfüllen. Man muss keinen Mitgliederbeitrag zahlen. Man kann gehen, wenn man will. Man kann auf Exkursionen kommen, wenn man will. Es gibt in dem Sinn keine Verpflichtung. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch, das, was viele Leute in der heutigen Zeit auch noch reizt, dass sie irgendwie nicht angebunden sind, sondern dann, wenn sie Lust haben, dann machen sie mit. Und ich meine, eine eigene Datenmenge zeigt, das funktioniert recht gut.
Also mit uns, was ich jetzt heute alles gehört habe, also es scheint wirklich also ganz vieles Tolles am Laufen zu sein und auch ganz viele Möglichkeiten, Potenzial ist vorhanden. Gibt es noch irgendetwas, was, von dem Sie sich noch mehr wünschen würden?
Ja, ich habe mir viele Jahre, Jahrzehnte in der Privatwirtschaft geschafft und was ich manchmal immer noch ein bisschen Mühe habe, sind so die langsamen Prozesse, so wie lange das es geht, bis etwas zur Umsetzung kommt. Es ist mir natürlich klar, es ist komplex, es ist eine höhere Regulierungsdichte, es gibt auch nicht eine Chefin oder einen Chef, der sagt, so machen wir es, sondern es gibt einen Haufen Fachstellen, die ihre Perspektiven einbringen und dann dauert es manchmal einfach wahnsinnig lang. Dafür, wenn es dann mal durch ist, dann wird es dann aber auch gemacht. Wenn man denkt, dass der Nachhaltigkeitsgipfel von Rio 1992 war und dass die Schweiz sich dort schon verpflichtet hat, Biodiversität zu fördern und wo wir heute stehen, ich meine, es ist auch vieles besser geworden in den letzten Jahren, aber wir sind längst nicht dort, wo wir eigentlich 1992 quasi unterzeichnet haben, die Biodiversitätskonvention. Das ist die Schweiz nicht alleine, muss ich auch sagen. Aber trotzdem, wundert es mich manchmal doch, wie lange das es dann geht, bis es auf den Boden kommt. Und ich glaube, ich halte es einfach für eine Notwendigkeit. Es ist nicht einfach etwas, wo, sagen wir, nur kulturell ist oder so, wo man, also nur, meine ich nicht wertend, ausschließlich kulturell ist, sondern es ist überlebensnotwendig, dass wir an diesen Themen, dass wir diesen Themen wirklich Fürsche machen. Sonst werden die nächsten Generationen dann nicht mehr so gemütlich haben.
Genau. Und das ist jetzt eigentlich so eine Call to Action, wie man so schön sagt. Bei dem lassen wir es jetzt gerade bleiben. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Dankeschön vielmals, Herr Wismar. Das war sehr spannend gewesen.
Danke Ihnen, Frau Anklin. Merci vielmals.